Ich möchte nur kurz beten, bevor ich anfange, und dann lese ich den Bibeltext nur vor. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Also wie ihr schon gehört habt, es geht unter anderem um Schafe. Das wird aus dem Predigtext dann relativ schnell klar werden, was ich da damit meine. Ihr könnt es dann ja den Kindern weiter sagen, vielleicht haben die dann schon gehofft, das ist was für sie, aber den Teil mit den Schafen, den könnt ihr ihnen dann einfach weitergeben. Der Predigtext für heute ist aus dem Markus-Evangelium, aus dem 6. Kapitel, ab dem Vers 30. Die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihnen alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein, und man sah sie wegfahren, und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Also zum Kontext dieser wohlbekannten Geschichte. Die Geschichte beginnt dort, wo die Jünger zurückkommen. Wir lesen im Kapitel davor, im Abschnitt davor, dass Jesus sie ausgesandt hat. 2 und 2, seine Jünger. In Markus 6, Verse 12 und 13 steht, sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Das heißt, die Jünger waren jetzt zu zweit einige Zeit unterwegs, waren in verschiedenen Häusern, waren in verschiedenen Gegenden, haben gepredigt, haben mit Menschen geredet, haben viele, viele Begegnungen hinter sich und jetzt sind sie zurück. Und Jesus fragt sie oder bittet sie eigentlich, ihnen einfach ihm alles zu erzählen. Und ich stelle mir das recht interessant vor. Also ich denke mal, ich kenne es von Freizeiten, wo ich als Jugendlicher war, wo ich dann 1, 2 Wochen wirklich viel Spaß gehabt habe und viel erlebt habe und viele einfach enge Beziehungen dort da geknüpft habe. Und wenn man dann zurückkommt und dann hat man einfach so einen Berg an Sachen, die man anderen Leuten nur erzählen möchte. Und ja, ich stelle mir das großartig vor, wie das damals gewesen sein muss, weil die Jünger mit Sicherheit ganz viel erlebt haben. Wobei ich mir immer wieder frage, was sie alles erlebt haben. Weil vielleicht denken wir, ja, die haben jetzt lauter gute Sachen erlebt. Die haben ganz viele Leute bekehrt, sie haben ganz viele Geister ausgetrieben, ganz viele Kranke geheilt. Aber eigentlich wissen wir es nicht. Es steht nicht explizit, was sie erlebt haben oder ob es jetzt gut war, ob es schlecht war. Weil ich glaube, unsere Erfahrung ist vielleicht oft, dass wann wir mit Leuten reden oder ins Gespräch kommen oder irgendwie so versuchen, auf so ein Thema zu kommen, über den Glauben zu reden, dann ist es oft nicht so von Erfolg gekrönt. Dann ist es oft eher ein kurzes Gespräch oder ein ja, ist eh nett, aber mag ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und wer weiß, vielleicht ist es den Jüngern auch so gegangen. Ich denke mir immer, vielleicht sind die Jünger auch hauptsächlich entmutigt gewesen, wie sie dann bei Jesus wieder zurück waren. Vielleicht haben sie gar nicht so viel erlebt, wie sie gedacht haben. Vielleicht sind sie mit viel höheren Erwartungen rausgegangen zu zweit und sind eigentlich recht entmutigt und enttäuscht zurückgekommen. Aber wie auch immer, es muss auf jeden Fall spannend gewesen sein. Es muss interessant gewesen sein, auch zu wissen, was die anderen so erlebt haben, ob es den anderen auch so gegangen ist und wie das Jesus danach, ja, vielleicht wie er sie ermutigt hat oder wie er das mit ihnen, ja, durchgeredet hat. Aber was auch ganz klar ist, sie haben viel zu tun gehabt. Weil wir lesen, sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Das heißt, es muss ziemlich früh los gewesen sein. Aber man weiß es ja auch damals. Damals war das einfach bekannt. Und viele Menschen haben davon gewusst und haben von Jesus gewusst. Und dementsprechend haben die Jünger auch viel zu tun gehabt. Und Jesus macht jetzt was, was wir uns vielleicht auch immer wieder irgendwie einfach erinnern sollten dran. Weil Jesus sagt ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Und ich finde das einfach schön, weil Jesus sie nicht im Endeffekt nach der Feedback-Runde gleich wieder weiterschickt, in die nächsten Städte, weil es gibt viel zu tun. Und ich glaube, damals waren die Jünger nach dieser einen Runde in der Gegend, waren sie sicher noch nicht fertig. Sie haben sicher nicht alle bekehrt, sie haben sicher nicht alle geheilt. Das heißt, es hätte eigentlich nur ganz viel zu tun gegeben. Aber Jesus sagt ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Das heißt, bei Jesus gibt es eigentlich kein Arbeiten bis zum Umfallen, kein Werken bis zum Burnout, auch wenn es eigentlich viel zu tun gibt. Aber weil Jesus weiß ganz genau, dass die Jünger eines jetzt ganz besonders brauchen und das ist einmal Ruhe. Er hält jetzt nicht das reine Prinzip dran fest, einfach es muss weitergehen, wir müssen nur mehr machen, sondern er sieht, was sie brauchen und gönnt ihnen auch diese Ruhe. Aber wie es so oft ist, es kommt ein bisschen anders. Die Menge hat es mitbekommen und sie wurden beobachtet offensichtlich, wie sie sich ein bisschen aus dem Staub machen wollten. Und bevor sie überhaupt nur an dieser einsamen Stätte sind, ist diese Stätte gar nicht mehr so einsam, sondern es sind schon ganz viele Leute, die auf sie warten und wo einfach wieder ganz viel Arbeit auf sie wartet. Und jetzt lesen wir, dass Jesus sie sieht und Jesus hat Mitleid mit dieser Menge. Und Jesus sieht diese Menge und sagt, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da ist es jetzt wieder anders, weil Jesus sieht einfach diese Menge und damit ist es jetzt wieder mit der Ruhe vorbei. Er sieht, da ist jetzt eine größere Not da. Er sieht, es ist jetzt gerade wichtiger, dieser Menge zu dienen, als selber jetzt vielleicht Ruhe zu haben und sie einfach mehr auszuspannen. Das heißt, sein Mitleid bewegt ihn dazu, sich und seinen Jüngern doch keine Ruhe zu gönnen, sondern er würde dem Volk weiter dienen und für die Menschen da sein, die ganz offensichtlich jemanden brauchen, nämlich einen Hirten, und zwar einen guten Hirten. Und die haben dann überlegt, eben Schafe, die keinen Hirten haben. Was wird das bedeuten? Wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, auf so einer schönen grünen Weide, da in der Gegend gibt es ja doch einige schöne grüne Weiden. In Irland oder in England gibt es natürlich riesengroße Weiden mit ganz vielen freien Schafen, die zwar einen Hirten haben, aber der vielleicht gar nicht so oft in Erscheinung tritt. Und immer auch, was tun Schafe ohne Hirten? Die können ja eigentlich essen, was sie wollen, sie können dahin gehen, wo sie wollen, wahrscheinlich zwar in einem bestimmten abgegrenzten Bereich vielleicht, aber sie haben eine ziemlich große Freiheit. Sie können hin und her gehen, wohin sie wollen, wann sie wollen, sie können essen, was sie wollen und so viel sie wollen, sie können sich frei bewegen, die Landschaft erkunden. Das heißt, eigentlich können sie irgendwie das Leben genießen. Das heißt, sie sind eigentlich wahrscheinlich glückliche Schafe. Das heißt, brauchen sie jetzt überhaupt einen Hirten? Und ich bin jetzt jahrelang in meinem Studium auch bei der ÖSM gewesen, bei der Österreichischen Studentenmission. Und da ist es eigentlich eben, Mission ist einfach in unserem Namen drinnen. Das heißt, für uns ist es wichtig, uns als Christen auf der Uni einfach zu zeigen und dass wir nicht uns verstecken und nur einfach unsere kleinen Grüppchen bilden, sondern dass wir auch ganz bewusst auf der Uni unser Christsein leben und dementsprechend einfach auch mit Leuten in Kontakt kommen, die eben nichts mit dem Glauben zu tun haben oder die eben, so wie wir heute wissen, einfach keinen Hirten haben und dementsprechend einfach nicht vielleicht wissen, wo sie hin sollen. Aber da ist es mir auch immer wieder so gegangen. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich auf der Uni war und mir dann gedacht habe, so, bah, diese ganzen bemitleidenswerten Menschen, denen es alles so schlecht geht, sondern ich habe eigentlich ganz, ganz viele glückliche und wirklich freudenvolle Menschen erlebt. Ich habe Leute erlebt, die begeistert waren von ihrem Studium und die wirklich gerne gelernt haben und die wirklich auch gut waren in dem, was sie gemacht haben. Die auch in ihrer Freizeit Sport gemacht haben und die sie mit Freunden getroffen haben und die nicht nur jetzt oberflächlich Spaß gehabt, sondern die wirklich einfach freudenvolle Menschen waren. Und da habe ich mir einfach gedacht, brauchen die jetzt wirklich Jesus? Ist es nicht vermessen von mir zu denken, ich muss ihnen jetzt was bringen, weil ich glaube, ihnen fehlt was ganz Dringendes, wenn es ihnen doch eigentlich gut geht? Aber wenn wir jetzt auf die Schafe wieder zurückschauen, was passiert, wenn sich ein Schaf einmal verirrt? Was, wenn es in irgendeinen Wald reingeht, wo es nicht soll und wo es dann plötzlich nicht weiß, wo es mehr ist und nicht mehr rauskommt? Was, wenn ein Schaf krank wird? Was, wenn Gefahr droht, wenn ein Unwetter kommt? Oder sich ein Schaf verletzt und nicht mehr zurück zum Rest von der Herde kommt? Und da ist mir von einem englischen Prediger aus dem 19. Jahrhundert, von Charles Spurgeon, der in seinen Predigten immer ganz viele wirklich schöne Bilder und Illustrationen verwendet hat, um seine Predigten auch wirklich merkbar zu machen. Also ich kann mich an viele Sachen erinnern, die sie einfach einprägen. Und da hat er ein Gleichnis über Schafe, die er selber beobachtet hat. Und da schreibt er, neulich saß ich an einem Fenster, von dem ich Aussicht auf einen kleinen See hatte. Ich sah da etwas, was mich sehr belustigte und zugleich allerlei Gedanken in mir anregte. In den See hinaus lief ein hölzerner Steg, auf den unter den Bellen der Hunde, dem Geschrei der Männer und auch einiger Verwendung des Stockes eine Anzahl Schafe, offenbar gegen ihre Neigung, getrieben wurde. Als die Tiere glücklich am Ende des Steges waren, wurde eines nach dem anderen ohne Umstände gepackt und ins tiefe Wasser geworfen. Als sie wieder auftauchten, schwammen sie natürlich kläglich blökend dem Ufer zu. Aber sie wurden von Männern in Booten erwartet, die mit ihren Rudern alle, die sie erreichen konnten, wieder untertauchten. Andere wurden vom Lande aufs Neue auf den Steg getrieben. Die Farbe des Wassers zeigte, wie nötig die Schafe das Waschen hatten. Als die Lämmer sich um ihre Mütter auf dem Land wieder zusammenfanden und ihr triefendes Fell schüttelten, hörte man ein fröhliches Blöken. Aber es war verfrüht, denn die ganze Herde wurde noch einmal ins Wasser getrieben und jedes Schaf ein zweites Mal untergetaucht. Es war ein schwerer Tag für die Tiere. Sie kamen alle aus dem Wasser wie Wesen, die nicht mehr wissen, was sie von der Sache denken sollen. Der Schäfer war ziemlich kühl geblieben. Die Schafwäsche schien ihm sogar Spaß zu machen. Doch bemerkte ich, dass er mit seinen Tieren schonend, ja mit einer gewissen Zartheit umging und den Lämmern, deren Fell weniger Schmutz an sich hängen hatte als die lange Wolle der älteren Tiere, das zweite Untertauchen ersparte. Er führte freilich in diesem Augenblick seine Herde nicht auf eine grüne Weide und zum frischen Quell, aber er handelte doch an ihr jetzt ebenso gut als Hirte, wie wenn er die Lämmer auf den Armen trug und die Herde für die Nacht in die Hürde brachte. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, weil ich glaube, wir können sehr gut mit den Schafen mitfühlen, wenn wir ab und zu vielleicht einfach ins kalte Wasser gestoßen werden, wenn Dinge passieren, die wir einfach nicht verstehen, wo wir auch nicht verstehen, wenn wir von einem guten Hirten reden in Jesus Christus, wie das dann sein kann, dass uns das passiert. Aber es zeigt auch ganz deutlich, wie wichtig ein guter Hirte ist, der weiß, was für seine Schafe gut ist und der auch so handelt. Und wir kennen Gott. Wir kennen Gott, von dem wir ja im Psalm 23 wissen, das ist ein guter Hirte. Er ist ein guter Hirte, der uns zum frischen Wasser führt, der unsere Seele erfreut, der uns auf rechter Straße führt, um seines Namens willen. Und so, denke ich, hat auch Jesus gedacht, wie er diese Menge gesehen hat und gesagt hat, das sind die Schafe, wie Schafe ohne Hirten. Er hat gesehen, dass das Leute sind, die ihn noch nicht kennen. Und er hat Mitleid, weil er weiß, wie sehr sie diesen Hirten brauchen. Jesus weiß, dass sie ohne den guten Hirten verloren sind. Und die Frage ist jetzt, ob wir auch diesen Blick haben. Ob wir auch mit diesem Blick in die Welt schauen, ob wir denken, ja, es gibt das und es gibt das und jeder soll sich so sein eigenes Ding schaffen. Oder eben, haben wir den Blick, dass diese Leute rund um uns diesen guten Hirten brauchen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Und ich glaube, es ist auch zentral. Weil Paulus schreibt im Brief an die Römer im 10. Kapitel, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden und wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne Prediger? Und da kommen wir jetzt zu dem, wovon wir eigentlich vorher geredet haben, vom Wegweiser. Wir sind genau diese Wegweiser. Wir sind genau diese Menschen, die dazu da sind, um einfach auch vielleicht stellvertretende Hirten zu sein, um die Leute zu dem eigentlichen Hirten zu bringen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, wo die 12 Jünger die Menge wegschicken wollen, weil es einfach, es wird spät, es wird schon langsam dunkel, die Leute sind hungrig und es wird Zeit, dass sie einfach jetzt Essen besorgen. Und die 12 Jünger, die wollten die Menge wegschicken, um das zu machen. Jesus aber hat einen anderen Plan. Er will, dass die Jünger sie versorgen. Und ich finde die Antwort von den Jüngern irgendwie spannend, weil man liest es halt so, aber ich habe in meinem Kopf irgendwie so ein bisschen so Erstaunen, so fast sarkastisch, so von wegen, das kann doch nicht der Ernst sein, oder das, wie soll man das machen? Soll man jetzt 200 Tageslöhne zusammensammeln, um für diese vielen Menschen ein Brot zu schaffen? Aber Jesus war offensichtlich sehr überzeugt, dass das eigentlich möglich wäre. Und ich habe dann einmal einfach kurz überschlagen und eine kleine Rechnung gemacht. Und es sind eben, es geht um 200 Tageslöhne und es waren 5000 Männer. Das heißt, wenn man jetzt eigentlich, und es waren ja 12 Jünger, das heißt, man hätte jetzt einfach mit ein paar Körben oder so, hätte man durch die Menge gehen können. Und ich glaube, wenn jetzt jeder einfach so ein bisschen was hergeben hätte von dem Tageslohn, dann hätte man eigentlich jetzt genug Geld zusammen gehabt, um diese Menge auch wirklich zu versorgen. Das heißt, eigentlich so unmöglich, wie die Jünger das jetzt irgendwie gedacht haben, wäre es jetzt gar nicht. Für mich ist da der springende Punkt, dass Jesus ihnen nicht was schafft, was von vornherein unmöglich ist und halt dann irgendwie ein Wunder schafft, um es dann möglich zu machen, sondern Jesus bietet ihnen schon was an, was einfach möglich ist. Das heißt, Jesus kennt uns und Jesus weiß, was wir haben und Jesus weiß, was wir schaffen können. Er schreitet zwar nicht sofort ein, er sagt nicht, okay, wenn du nicht selber drauf kommst, dann mache ich halt alles selber. Ich glaube, das wäre oft wahrscheinlich meine Reaktion, dass ich dann nicht nur ein paar Mal versuche zu helfen, sondern dass ich mir denke, dann mache ich es halt lieber selber. Aber Jesus ist da einfach anders. Jesus ist nicht wie die Jünger, die zuerst auf die Hindernisse schauen, auf das, was sie nicht haben, auf das, was ihnen fehlt, auf das, was nicht geht, sondern Jesus hat ja Vertrauen zu ihnen sogar. Der glaubt ihnen, dass sie das schaffen können. Und wir lesen ja auch in den Psalmen, dass Gott jemand ist, der uns zwar Lasten auferlegt, aber er hilft uns auch. Das heißt, ganz egal, was auf uns zukommt, es sind immer Sachen dabei, wo Jesus uns auch hilft und wo Gott uns die Kraft gibt, es durchzustehen. Das heißt, Jesus merkt, dass sie Hilfe brauchen und er hilft. Er überlässt sie nicht ihrer Ohnmacht, sondern er greift ein. Und jetzt ist die Frage, was tut er? Er zeigt ihnen nicht unbedingt sofort, was sie tun sollen, sondern er fragt sie einfach mal, was habt ihr? Das heißt, Jesus bleibt positiv. Das ist eigentlich sehr, sehr modern. Nicht irgendwie jetzt die Leute entmutigen oder so, sondern einfach motivieren und einfach so Schritt für Schritt ihnen zeigen, damit sie selber vielleicht draufkommen, wie sie das Problem lösen können. Das heißt, Jesus weiß, was die Jünger haben. Jesus weiß, dass die Jünger nicht nichts haben, sondern ein bisschen was. Es ist zwar nur ein bisschen was, aber vielleicht kann man daraus was machen. Und die Jünger bringen nicht viel zurück. Aber Jesus weiß, dass das, was ihm der Vater gibt, für jede Situation immer ausreicht. Weil Jesus einfach weiß, was ihm der Vater gibt. Und dass die Jünger auch das haben, was ausreicht. Und daran dürfen wir denken. Wenn wir, ja, so wie da, in dieser Runde sitzen. Es ist zwar klein, aber es ist trotzdem was, was nicht nix ist. Und es ist trotzdem was, wo Jesus einfach auch uns verwenden will und euch verwenden will. Und so wie wir im Lukas-Evangelium lesen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und jetzt mit diesen Dingen, mit den Schafen und mit dem, was Jesus durch uns tun kann, mit den Dingen im Hinterkopf möchte ich mal mit euch noch zum Schluss den Missionsbefehl anschauen. Der ist im Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel. Und da steht ab Vers 18, Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und was ich an diesem Missionsbefehl so schön finde, ist, dass unser Auftrag, nämlich dieses Darum gehet hin in alle Welt, das wird von vorne und von hinten, wird es von Jesus gehalten. Es wird von zwei Verheißungen gehalten, die einfach in Ewigkeit bestehen bleiben. Das wird gehalten von ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er wird bei uns sein, bis ans Ende der Welt. Das heißt, das, was uns Gott auferlegt, das, was wir tun sollen, unser Auftrag, ist nichts Unmögliches. Das ist nichts, wo wir verzweifeln müssten und sagen, ja, wer soll denn das schaffen? Sondern es ist was, wo Gott uns was gibt, wo er davon überzeugt ist, dass wir das schaffen können. Und weil er auch dabei ist. Jesus ist dabei, von Anfang bis zum Ende. Das heißt, wir dürfen auch Großes von Gott erwarten. Wenn wir eben jetzt auch, zum Beispiel wie du in der Schule wieder was bewegen will bis in den nächsten Jahren. Das sind auch Sachen, wo du Großes erwarten darfst. Oder wenn du auch in der nächsten Zeit suchst, was jetzt das nächste ist nach der Politik oder ob das was wieder ist. Du darfst auch Großes erwarten. Und wir dürfen da wirklich an Gott festhalten und wissen, dass er in uns wirkt und dass wir nicht allein sind, dass wir das nicht allein schaffen sollen. Ja, und das möchte ich nur zusammenfassen in einem Zuspruch, den ich noch geben will, aus dem 1. Thessalonicher. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen.